Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa.
Neues Buch, neuer Gast. Herzlich willkommen, Ursula Merz.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Das ist mal klasse, dass Sie klatschen. Sie wissen noch gar nicht, wer sie ist, oder? Aber besser ist es.
Vielleicht schon.
Ja, genau, man weiß es nicht. Ursula Merz ist Literaturkritikerin, aber sie kann selbst auch sehr gute Bücher schreiben. Und der beste Beweis, da ist die Kamera, ist dieses tolle Buch. Ich finde es toll. Es ist, ich habe es mit großer Freude gelesen. Tante Martel heißt das. Mhm. Und sie geben sich, na, die Klinke in die Hand kann man nicht gerade sagen, aber sie kommen gerade von einem Interview mit der Süddeutschen Zeitung, haben über das Buch gesprochen. Welche Fragen kann ich mir jetzt besser sparen?
Sie können sich die Frage sparen, ob es ganz schwer ist, vom journalistischen Schreiben zum literarischen Schreiben umzuschalten.
Haben Sie sich geärgert über die Frage?
Überhaupt nicht. Ich finde die total vollkommen berechtigt. Ich kann sie ganz einfach beschreiben. Nein, es ist nicht schwer. Schreiben ist Schreiben. Es gibt einen Unterschied, das habe ich auch den Kollegen von der SZ gesagt.
Jetzt reden wir doch über die Frage. Nee,
ja, es ist aber die Wahrheit. Ganz kurz. Der Adressat ist ein anderer. Beim journalistischen Schreiben stelle ich mir den Leser vor.
Und wen haben Sie sich hier vorgestellt?
Mich. Ich schreibe in gewisser Weise, ich bin der Adressat.
Okay. Ja? Wenn Sie hier auf der Messe unterwegs sind, ist es für Sie Last oder Lust?
Lust.
Los.
Ich bin aber auch nicht so lange unterwegs. Ich bin heute gekommen und ich fahre morgen. Also diese Spanne ist noch Lust. Montag kommen, Samstag fahren, da glaube ich, kann es Last werden.
Tante Martel heißt ihr wirklich schönes Buch über ein Familienmitglied. Und ich fasse es kurz zusammen. Martel ist die jüngste von drei Geschwistern und sie ist wieder ein Mädchen. Und der Vater ist tief enttäuscht, er ist fast schon zornig, dass es nicht ein Junge geworden ist. Und in seinem stillen Zorn geht er einfach aufs Standesamt, meldet das Kind an und meldet das Kind unter dem Namen Martin an. Und es dauert eine Woche, bis ihn seine Frau endlich dazu bringen kann, dass er aufs Standesamt geht und sagt, der Junge ist ein Mädchen geworden. Wie sehr hat Ihre Tante zeitlebens zu spüren bekommen, dass sie ihn nicht gewünscht war?
Ich würde sagen, immer. Und auch wenn sie es nicht von den Eltern oder von der Umgebung oder auch von den Großeltern aktiv zu spüren bekommen hat, dass es ihre Aufgabe gewesen wäre, ein Stammhalter zu werden. Man muss vielleicht noch dazu sagen, wir reden vom Jahr 1925 und wir reden auch von der deutschen Provinz und wir reden auch vom kleinbürgerlichen Milieu. Also sag mal, ich kann mir vorstellen, 1925 in Berlin im Bohème-Milieu wäre das anders gewesen. Aber in diesem Milieu war sozusagen ein sehr konservativer Vater, der 1923 schon in die NSDAP eintrat, der kein Junge zustande bringt, der hatte für sich ein Problem und sie hat es immer gespürt. Erstes Mal wurde diese Story immer erzählt, auch ich habe sie als Nichte von Kind angehört, auch war ich noch, dass die Tante und hatte war Bub und so.
Und wie war das, wenn Tante Martel dann dabei saß und das gehört hat, wie hat sie reagiert?
Naja, die hat im Grunde so, die hat mit so auffällig, das habe ich schon sehr klein gespürt, dass sie so grell mitlacht, so übertrieben mitlacht. Was das wirklich heißt, immer zu spüren, ich bin falsch, ich hätte etwas anderes sein sollen. Also das kann man sich ja ausmalen.
Wann haben Sie denn gespürt, dass Tante Martel da ordentlich was dagegen setzen kann?
Eigentlich, also dass sie dagegen was, also was, wie tief dieser Schmerz ging, das habe ich tatsächlich erst gemerkt, als sie in ihren letzten zwei Lebensjahren im Altersheim war, ein Pflegefall wurde und sich die Demenz über ihr Gehirn hergemacht hat. Und dann kamen ganz andere Sachen raus. Und dann kam diese Geschichte von der falschen Geburtsurkunde mit einer unglaublichen Wucht immer wieder raus, so wie Demenzkranke, Entschuldigung, immer wieder erzählt, mit großer Trauer. Da hat sie sehr geweint und ich meine, wir sprechen jetzt von einem Geschehnis, das über 80 Jahre zurücklag. Da wurde mir, ich habe immer gedacht, das muss sie irrsinnig beschäftigen. Es muss auch sie in ihrer Weiblichkeit sehr beschädigt haben. Das war auch so. Aber da wusste ich, wie tief in ihr das war.
Hat sie jemals mit ihrem Vater darüber gesprochen? Hat sie ihren Vater jemals zur Rede gestellt oder ihm gesagt, mach das nicht?
Nein, ich wüsste es nicht. Ich wüsste es nicht. Dazu kommt, das gab es ja auch, also vor allem in dieser Generation, dieser Kriegsgeneration sehr oft, dass in einer Familie, dass eine Frau unverheiratet bleibt, einfach real wegen Männermangel, aber auch, dass ein Kind sozusagen sich den Eltern besonders verpflichtet. Aber das gibt es heute noch. Ein Kind bleibt zu Hause oder kehrt zu Hause, pflegt die Eltern. Das war ihre Rolle. Und sie war aber sehr untergeben diesem sehr, sehr strengen Vater, der sie auch gezüchtigt hat. Ich glaube, das hätte sie gar nicht gewagt, diese Auflehnung.
Ich glaube, ich würde denken, wenn man uns so zuhört, oh, Tante Martel, das ist ein richtig trauriges, wehmütiges Buch. Das Gegenteil ist der Fall an vielen Stellen. Und das liegt erstens an dem Humor, den Tante Martel hatte. Und das liegt zweitens an dem Humor, den Sie haben, mit dem Sie geschrieben haben. Tante Martel lebt nicht mehr. Was glauben Sie, wenn sie jetzt von oben uns beiden zuhört? Was würde sie sagen?
Also erstmal würde ich sagen, was machst du denn da für Unsinn? Setzt dich da in der Öffentlichkeit und redest über mich? Wieso hast du ein Buch geschrieben? Ich bin doch nicht wichtig. Das war eine ihrer wichtigen Aussagen. Also sie war auch sehr kauzig. Sie hatte diese Kauzigkeit vieler Kleinbürger. Ja? Ich bin doch nicht wichtig, war eine ihrer Aussagen. Oder mich sieht jo eh keiner. Ja? Und dann würde ich sagen, aber hör mal, Tante Martel, du hattest doch ein langes Leben und das war doch interessant. Ah jo, gut, wenn du meinst, dann hast du das Buch geschrieben und dann redest du gerade mit der Wäschermann, aber benimm dich gut.
Sie haben es gerade wunderbar vorgemacht. Tante Martel sprach ein richtig klassisches Pelsisch,
also Westpelsisch.
Ja. Und Sie geben das in Ihrem Buch oft wieder. Und das mit dem Dialekt, das wiederzugeben, das war Ihnen wichtig. Warum?
Absolut wichtig. Also zum einen ist Menschen, die wirklich Dialekt sprechen, und das werden ja immer weniger, das ist ein so starkes Kennzeichen. Also ich muss dazu sagen, ich kann aktiv und passiv zwei Dialekte.
Haben Sie mit Tante Martel Pelsisch gesprochen?
Ja, ja, ja. Klar. Also Fremdsprachen ist bei mir nicht so gut. Aber Dialekte, ich kann Pfälzisch und ich kann Mittelfränkisch,
weil Sie in Herzogenaurach geboren sind.
Aufgewachsen bin, genau. Und vielleicht bin ich deswegen besonders sensibel oder auch empfänglich oder beglückt, wenn Menschen Dialekt sprechen. Es ist aber, also wenn Sie, also als Beispiel, ich habe neulich die Telefonauskunft angerufen und da war eine Frau dran, da habe ich nach drei Wörtern gemerkt, dass die Fränkisch spricht. Ich kannte die nicht, aber ich bildete mir ein, ich kenne die. Ich weiß, wie die tickt, ich weiß, wie die fühlt, ich weiß, wie die ist, weil der Dialekt so charakteristisch ist für einen Menschen.
Mir geht es ähnlich, ich bin in Mannheim aufgewachsen und sobald jemand mannheimerisch redet, wenn Sie wollen, gell, her, kann ich mannheimerisch schätze, gell. Aber ich habe es mir gar nicht abgewöhnt. Also meine Eltern haben mehr oder weniger Hochdeutsch gesprochen. Aber ich weiß, was Sie meinen. Das ist sofort, also Heimat ist so ein großes Wort und so häufig diskutiert. Aber man fühlt sich zu Hause. Ne? Genau.
Ja, es gibt Winfried Kretschmann, der spricht ja Dialekt, einen sehr schönen Satz. Der hat mal gesagt, der Dialekt ist meine mobile Heimat. Also in all diesen Heimattheorien, die wir im Moment haben, finde ich das den schönsten und präzisesten Begriff.
Sie sagen, der Dialekt entschlüsselt einen Menschen. Wenn ich Sie fränkisch reden höre, was würde sich bei Ihnen entschlüsseln? Was würde ich merken?
Sie wollen, dass ich das vormache?
Wenn ich Sie bitten dürfte.
Also nicht viel, weil also der fränkische Dialekt hat, und auch dank Lothar Matthäus, der auch aus Herzogenaurach kommt, ein sehr schlechtes Image, was gemein ist. Also, ich versuch's einmal. Ja. Also, ich sitze jetzt mit der Christine Westermann auf dem blauen Sofa in Frankfurt.
Das R ist ganz wichtig.
Ist ganz wichtig. Und es ist stinkert heiß da innen. Ne? Das ist schon wahr. Aber mir ziehe unser Jacken trotzdem nicht aus.
Schön. Wann verfallen Sie? Wann verfallen Sie in den Dialekt?
Ja, man verfällt eigentlich in einen Dialekt, entweder wenn man innerlich oder äußerlich sich dorthin begibt, wo er ist. Mhm. Also ich bin jetzt selten in Herzogenaurach oder in Franken, weil meine Eltern nicht mehr leben und ich keine Verwandten, aber manchmal bin ich da und dann ist es, also ich kann mich ja nicht in Herzogenaurach in Restaurants sitzen und auch hofdeutschen Schnitzel bestellen. Ja, also, oder ich genauso wenig kann ich in Zweibrücken mich irgendwo hinsetzen und was ist denn typisch für die pfälzische Küche?
Saumagen.
Ja,
Leberwurst,
genau. Beides starke Kartoffelgegenden übrigens. Franken wie Pfalz.
Viel leichten Speichelstörungen.
Ja, genau. Ich wollte es herausfordern. Genau. Starke Kartoffelgegenden. Also wenn ich in Zweibrücken, das ist die Stadt in der Pfalz, wo es spielt, ist ein wunderschönes Freibad. Wenn ich da hingehe und eine Karte kaufe, kann ich nicht auf Hochdeutsch.
Genau. Tante Martel, und das beschreiben Sie sehr, sehr schön in Ihrem Buch, war eine berüchtigte Telefoniererin.
Ja.
Wer hat da gelacht? Kennen Sie so? Sie sind auch eine, ja? Genau. Wie liefen denn Telefongespräche mit Tante Martel ab?
Also Tante Martel, damit beginnt auch das Buch.
Also wenn Sie was lesen wollen, Frau Merz, wir haben es jetzt gar nicht abgesprochen, aber
nein,
wenn Sie was lesen wollen, sehr
wirklich
gern.
Ich will Sie nicht strapazieren. Ich lese, weil es ja ums Telefonieren geht, den allerersten Satz, ja. Aber dann wissen Sie schon, wie genau. Das ist mit Tante Martel. Wenn meine Tante mir am Telefon etwas erzählen wollte, das sie gerade sehr erregte, leitete sie ihren Bericht mit einem langgezogenen Stöhnen ein, in dessen Tonlage sich ein leicht kindliches Jammern mit dem Jaulen einer Alarmsirene mischte. Bevor sie auch nur einen Satz gesagt hatte, konnte ich anhand der Intonation des Stöhnens schon erahnen, was ihr auf dem Herzen lag. Also es ging mit einem langen Stöhnen los. Das kann ich schwer nachmachen.
Ja.
Das möchte ich auch nicht.
Nein.
Das ist zu individuell. Und dann kam eben, was sie gerade beschäftigt hat. Es konnten sehr unterschiedliche Dinge sein. Also sehr oft hat sie sich über Thomas Gottschalk erregt. Den hat sie wirklich verachtet. Der Thomas Gottschalk unglaublich verachtet. erstes Mal, weil er in ihrem kulturellen Universum war an den Platz von Kuhlenkampf getreten, was vom Sender her nicht stimmt.
Kulturelles Universum ist sehr schön.
Aber Kuhlenkampf hat sie wie viele, viele, viele Frauen dieser Generation unglaublich verehrt. Und dann kam sozusagen jemand mit diesen langen blonden Haaren, diesen schrecklichen Anzügen, diesen eben nicht immer sozusagen sittlich sauberen Witzen und so. Das fand sie schrecklich, Samstagabend. Und dann hat sie mal in einer Fernsehzeitschrift gelesen, was Thomas Gottschalk für seine Shows bekommt. Ich glaube, dass sie da einen Fehler gemacht hat und dass sie sozusagen das Gesamtvolumen seines Besitzes gedacht hat, dass er das pro Sendung bekommt. Dann war sie irrsinnig echauffiert. Das zum Beispiel war ein Thema, aber ich will sie nicht lächerlich machen. Wir haben genauso gut über Politik gesprochen, wir haben über ihre Mülltrennung gesprochen. Sie war eine sehr, um das jetzt schon mal doch zu sagen, sie war eine sehr gebildete Frau, sie hat viel gelesen und sie ist sehr gerne verreist. Sie war halb Provinzmensch und halb nicht.
Sie war ja lange vor der Emanzipation eigentlich eine emanzipierte Frau. Also nicht vielleicht vom Elternhaus, aber selbstständig. Sie war Lehrerin, sie hat ihr eigenes Geld verdient. Sie ist allein gereist oder mit Gruppen gereist. Wie gut hat sie gewusst, wie stark sie eigentlich ist?
Es ist eine gute und eine sehr schwierige Frage. Ich habe dieses Buch auch geschrieben, oder als ich angefangen habe, es zu schreiben, war es mir sehr wichtig, ein Leben, das man von außen betrachtet als ungelebt, als verkürzt, als etwas gestutzt bezeichnen könnte. Also sie hat nie das Elternhaus verlassen, ja, wo sie Beruf hatte. Sie hat nie geheiratet, sie hatte keine Kinder, sie hat vieles nicht gemacht, was sie sich gewünscht hätte. Also man könnte es in Anführungsstrichen als ein Leben im Schatten bezeichnen. Ich glaube, so hat sie es manchmal auch gesehen. Andererseits, genau wie Sie sagen, war sie zwangsläufig sehr früh sehr emanzipiert. Hatte einen Beruf, sie hatte ihr Gehalt, sie hatte ihr eigenes Bankkonto. Sie hatten viele Hausfrauen bis in die 70er Jahre hinein nicht. Sie war insofern stark, als sie ihre Existenz selber vollkommen verwaltet hat. Auch das haben viele Frauen in dieser Generation nicht. Ich glaube, dass sie das wusste. Sie war in großen Sachen, also wenn es drauf ankam, wenn es zum Beispiel drauf ankam, die Eltern in den Tod zu begleiten, ungeheuer stark. Und das wusste sie. Das wusste sie. Sie war auch mutig. Also sie ist mit dem Käfer alleine über die Alpen nach Venedig gefahren. Sie ist auf Berge gestiegen. Also sie hatte einen großen Mut. Aber auf der anderen Seite war sie sehr, sehr ängstlich, immer auch beschämt. Und das Schuldgefühl, das sie nie verloren hat, falsch zu sein, das macht einen Menschen ja sehr schwach und zweifelnd.
Ich muss etwas in Ordnung bringen. Das war ein Impuls für Sie, dieses Buch zu schreiben. Was genau wollten Sie in Ordnung bringen?
Im Grunde eine Ungerechtigkeit. Wir haben eines noch nicht erwähnt, bei diesen drei Mädchen. Die Älteste, die Bärbel, die war nicht so verwickelt in den Konflikt, aber zwischen den anderen beiden Schwestern, Martel, die Jüngste, und Rosa, die Mittlere, meine Mutter. Rosa, eine sehr schöne Frau, unglaublich schönes Mädchen, begehrt, also das Gegenteil, gestaltete sich ein lebenslanger, dramatischer, auch manchmal lächerlicher Konkurrenz- und Neidkampf. Martel hat im Grunde alles, was sie war und was sie gemacht hat, aus Rosa abgeleitet. Also Rosa hat wahnsinnig viel Schokolade und Süßigkeiten gegessen, sie nicht. Sie hat aber auch jeden Tag gesagt, wie schädlich Schokolade ist. Also es gab schon eine Schwestern-Obsession. Es schien immer so, als hätte sie einfach die schlechteren Karten im Leben bekommen. Also Rosa hat gleich zwei Ehemänner, sie gar keinen und so weiter. Und sie war auch im Grunde, Entschuldigung, eine Sekunde, die war auch fast die Dienerin, die Haushälterin für die anderen. Das wollte ich irgendwie gerade rücken, indem ich ein Porträt über sie schreibe. Und Porträt macht jemanden groß.
Sie haben das sehr klar und sehr deutlich gemacht. Und Sie haben auch sehr klar und sehr deutlich über Röschen, über Rosa gesprochen, die Schwester, die ihre Mutter ist. Wie schwer ist Ihnen das gefallen?
Gar nicht. Gar nicht. Von außen wundere ich mich selber, dass es so war. Ich muss aber eines dazu sagen, die Voraussetzung überhaupt, mich an diesen Stoff, an dieses Buch heranzumachen, war, dass keine der Beteiligten mehr lebt. Tante Martel ist als Letzte vor 5 Jahren gestorben, die beiden anderen Schwestern schon vorher, auch die Ehemänner. Also von dieser ganzen Familie lebt nur noch mein Bruder, ja, der zweimal kurz erwähnt wird. Das hat mir natürlich Freiheit gegeben, über jemanden so nah zu schreiben oder so nah an den Charakter von jemandem ranzugehen, der noch lebt, ist erstens, finde ich, ein ethisches Problem, aber auch ein schreibtechnisches. Mhm. Also morgens am Laptop zu sitzen, über eine Figur zu schreiben.
Abends zum Essen zu kommen.
Und nachmittags da anzurufen.
Also, ja.
Ja, genau. Nachmittags genau. Zu telefonieren und sich, das geht nicht. Aber auch über meine Mutter habe ich im Vergleich zur Realität schonend geschrieben.
Mhm. Etwas in Ordnung bringt, das haben Sie mir im Vorgespräch gesagt, das kann Literatur. Warum kann Literatur was in Ordnung bringen?
Literatur ist ja, egal wie nah sie der realen Wirklichkeit ist, kann sie von der Wirklichkeit abweichen, indem sie unbedeutende, in Anführungsstrichen, Menschen, Nebenfiguren des Lebens, zu Hauptfiguren macht. Mhm. Sagen wir mal, das große Werk, das wir alle bewundern, also ich verwechsel mich nicht, keine Angst, aber sagen wir mal, Elena Ferrante, jetzt die beiden, über die beiden Schwestern, ja, es sind ja zwei Figuren drin, die Zeitgeschichte gar nicht so beachtet wird, aber sie sind jetzt große Figuren in einem ungeheuren Epos. Oder eine meiner Lieblingserzählungen von Gustave Flaubert, Ein einfaches Herz. Mhm. Ich glaube, zum ersten Mal in der Literaturgeschichte, dass über eine Dienstmagd geschrieben wurde. War eine Revolution im 19. Jahrhundert, eine verrückt gewordene Dienstmagd. Ja? Aber in der Realität kannte die niemand. Die Herrschaft wusste gerade mal, wie die heißt und wo ihr Zimmer ist. Und der große Gustave Flaubert schreibt eine unglaublich tolle Erzählung, die heute noch zum Kanon der Weltliteratur. Das kann die Literatur in Ordnung bringen. Mhm. Soll mal zu sagen, ich verwechsle mich nicht mit Gustave Flaubert. Ja? Wirklich, bitte nicht, glauben Sie das nicht.
diese Generation, in der Ihre Tante aufgewachsen ist, 1925 geboren, den Nationalsozialismus von Anfang an erlebt, den Krieg erlebt, die Schrecken des Krieges. Sie haben das mal sehr schön als gepeinigte Generation beschrieben. Und Sie verfolgen ja dieses Leben. Ist Ihnen klar, dass Sie auch ein Stück Zeitgeschichte geschrieben haben?
Das ist mir erst im Nachhinein so langsam klar geworden, dass etwas Exemplarisches an Tante Martel ist. Also die sozusagen die Urszene ihrer Biografie, dass sie eine falsche Geburtsurkunde hat, das ist sehr individuell. Aber die Beschädigung, die sie erlitten hat, die hat sich natürlich noch multipliziert mit Umständen, mit der Zeitgeschichte. 1925 geboren, das heißt, sie gehört zu den Jahrgängen, die man als die Flakhelfer bezeichnet. Also es gab auch Mädchen, die eigentlich meint man damit die Jungsgeneration, die mit 16, 17 so noch im Krieg, in den letzten Kriegsjahren verheizt wurden. Es gab auch Mädchen, die an der Flak eingesetzt wurden. Aber was dieser Begriff meint, ist, das sind Jahrgänge, das sind Kinder, die sind mit Hitler sozialisiert worden. Die kennen den Hitlergruß in der Grundschule. Die haben nichts anderes erlebt. Ja? Und die waren aber auch noch zu jung, um Hitler zu wählen. Die waren 1945, war meine Tante 20. Und sie hatte einfach auch schon unglaublich Angst erlebt. Sie war Volksschullehrerin, wurde mit 18 schon als Lehrerin auf dem Dorf eingesetzt und ist dann am Wochenende immer mit dem Fahrrad nach Zweibrücken zurückgefahren, immer die Tiefflieger der Alliierten höher ankommend, immer Angst, man wird beschossen. Was das heißt in dem Alter, unglaublich.
Ihre Tante war ein tiefgläubiger Mensch.
Ja.
Woran hätte man das merken können?
Abgesehen davon, dass sie immer in die Kirche gegangen ist, ich bin auch mitgegangen. Sie war nicht missionarisch, sie hat mich nicht gezwungen, dass sie vor dem Essen gebetet hat, aber das sind ja in Anführungsstrichen Äußerlichkeiten. Sie war von zweierlei tief und selbstverständlich überzeugt. Erstens, dass wir uns später wiedersehen. Ja, das war für sie ganz klar. Das ist für uns schwer, also diese...
Für mich nicht, ich sehe das ähnlich.
Ja, aber sie sagte es, wir sehen uns hier wieder. Und sie war auch davon überzeugt, dass sie ihr Schicksal, auch das, was daran nicht glücklich war, einer höheren Idee verdankt. Mhm. Ja, dass es gewollt ist. Es hat etwas sehr Erleichterndes.
Ja. Es gibt in den Fragebögen von Max Frisch, also es ist meine Lieblingsfrage, da heißt es, wenn Sie an Verstorbene denken, wünschten Sie, dass der Verstorbene zu Ihnen spricht oder möchten Sie dem Verstorbenen etwas sagen?
Ich möchte, dass sie zu mir spricht.
Was glauben Sie, würde sie Ihnen sagen?
Ich würde sagen, ich möchte, dass sie mir manches anvertraut, was sie nicht gewagt hat, überhaupt an den Menschen anzuvertrauen. Was ich schwierig und traurig finde. Also ich war ihr nahe auch, aber weil sie hatte nicht so viele Verwandte. Ich weiß gar nicht, ob... sie mochte mich schon, ja. Aber ich möchte... Sie hat vieles sozusagen verschwiegen mitgenommen. Vieles. Deswegen hat sie vielleicht auch so oft am Telefon gestöhnt. Das ist aber auch sozusagen ein Laut, der das symbolisch das Aussprechen ersetzt hat. Aber ich möchte eher, dass sie zu mir spricht.
Ihr Buch hat einen, wie ich finde, wunderschönen, einen sehr, sehr überraschenden Schluss. John Irving behauptet immer, er wisse schon, wenn er anfängt zu schreiben, erster Satz, weiß er schon den letzten. Haben Sie zu Beginn des Schreibens schon gewusst, wie das Ende sein wird?
Nicht sofort, weil ich habe mit einer anderen Episode angefangen, mit einer Fernsehepisode, verraten wir jetzt aber nicht. Aber im Lauf des Schreibens wusste ich, wie es ausgeht und hatte das Ende auch fertig. Ich wollte, dass am Ende noch mal ein Mann auftaucht, aber mehr verrate ich dazu auch nicht.
Und ich kann Ihnen sagen, wenn Sie das Buch lesen, es ist ein großartiger Mann. Das liegt überhaupt nicht an dem Mann, das ist sehr großartig. Doch, natürlich, aber Tante Martel spielt bei diesem Mann eine große Rolle. Und das ist, also mich hat das, naja, nun weine ich ohnehin leicht, aber mich hat das wirklich fast zu Tränen gerührt, weil das so ein Geschenk für Tante Martel ist. Und wenn sie wirklich von oben zuguckt, hat sie es gesehen. Ich verrate nichts, mein Mund ist verschlossen. Als das Buch, als Sie geschrieben haben, wie viel näher ist Ihnen Tante Martel gekommen? Noch näher als ohnehin schon? Sie haben ja gerade gesagt, ja. Sie war eher Abstand.
Genau. Sie ist mir nicht emotional näher gekommen unbedingt, sondern eher war das Schreiben auch, oder sagen wir, die letzten Jahre waren schwierig, weil ich mir unglaubliche Sorgen um sie machte. Sie war eben sehr alleine, sie war in diesem Heim, ich in Zweibrücken, ich in Berlin. Ich bin so oft es ging hingereist, aber es war immer eine, hatte immer schlechtes Gewissen, immer Angst, was mit ihr ist und so. Das ist durchs Schreiben etwas abgefallen, weil ganz andere Kapitel ihres Lebens ich mir vergegenwärtigt habe. Ich habe im Schreiben ihre Emanzipiertheit, ihre Fortschrittlichkeit besser kennengelernt, weil ich über sie eher auch als gesellschaftliche Figur ein bisschen nachgedacht habe.
Als das Buch fertig war, letzte Frage, was haben Sie gespürt? Erleichterung, Dankbarkeit oder was ganz anderes?
Ich hoffe, das klingt jetzt nicht völlig verrückt, aber ich habe gedacht, ich bin mit jedem Satz einverstanden. Ich bin es wirklich nicht, wenn ich oft etwas gehe, aber ich kann sozusagen jeden Satz unterstreichen. Ich bin mit jedem Satz irgendwie einverstanden. Das heißt nicht, dass ich das alles großartig finde. Ich will damit sagen, ich bin damit vollkommen in Frieden und das ist sehr schön.
Ich bin auch mit jedem Satz einverstanden, den Sie in diesem Also es ist immer, nee, peinlich ist es gar nicht, wenn man hier sitzt und Werbung für was macht. Es ist ein tolles Buch.
Dankeschön.
Frau Merz.
Vielen
Dank. Ich habe es sehr, sehr gern gelesen.
Danke.
So, Ursula Merz, Tante Martel. Und jetzt brauche ich die Brille.